Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniser. Hallo und herzlich willkommen. In Ankara beginnt heute der NATO-Gipfel. Polen will dort seine Schlüsselrolle an der Ostflanke unterstreichen mit Verteidigungsausgaben von 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem wenige Tage vor dem Jahrestag der Wolhynien-Massaker warnt die ukrainische Seite vor einer neuen Belastungsprobe und in der Affäre um das Warschauer Südkrankenhaus gerät die Region Tusk zunehmend unter Druck. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem eine neue Ausstellung in Wrocław erzählt von zwei Pionierinnen der modernen Architektur. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polen pocht auf Schlüsselrolle in der NATO. Kiew warnt vor neuer Belastungsprobe und polnische Forscherin an synthetischer Zelle beteiligt. In Ankara beginnt heute Abend der zweitägige NATO-Gipfel. Polen wird dort von Präsident Karol Nawrocki, Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz und Außenminister Radosław Sikorski vertreten. Warschau will seine Rolle als verlässlicher Bündnispartner an der Ostflanke hervorheben. Kosiniak-Kamysz sagte vor dem Treffen, Polen erfülle bereits die Kriterien, die beim vergangenen NATO-Treffen in Den Haag vereinbart worden seien. In diesem Jahr erreichten die Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung 5% des Bruttoinlandsprodukts. Polen habe deshalb jedes Recht, bei dem Treffen eine Schlüsselrolle einzunehmen, so der Minister. Auf der Tagesordnung stehen die Einheit der Allianz, weitere Hilfe für die Ukraine, höhere Verteidigungsausgaben und mehr europäische Verantwortung in der NATO. Warschau fordert außerdem eine stärkere Ostflanke und besseren Schutz kritischer Infrastruktur, darunter von Energie- und Pipeline-Verbindungen. Außenminister Radosław Sikorski setzt auf öffentliche Warnungen, um mögliche russische Provokationen gegen Polen oder die NATO zu verhindern. In einem Interview mit CNN sagte der Vize-Regierungschef, Russland habe derzeit nicht die Kräfte für einen offenen Angriff auf die Allianz. Denkbar seien aber Aktionen unter falscher Flagge, etwa mit Drohnen, die als ukrainisch dargestellt würden. Moskau müsse deutlich gemacht werden, dass solche Pläne erkannt würden. Sikorski verwies auf die Zeit vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022. Damals hatten US-Geheimdienste öffentlich vor möglichen russischen Inszenierungen gewarnt. Zugleich bekräftigte Sikorski das Vertrauen Polens in die USA und sprach sich für mehr amerikanische Präsenz auf polnischem Boden aus. Polens Militärhilfe für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs beläuft sich auf rund 3,84 Milliarden Euro. Das teilte Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz mit. Der Großteil der Lieferungen erfolgte demnach in den Jahren 2022 und 2023. Seit 2024 seien Waffen und Ausrüstung im Wert von 360 Millionen Euro geliefert worden. Das entspricht 9,4% der gesamten polnischen Militärhilfe. Genannt wurden unter anderem PAC-3-Abfangraketen für das Patriot-System, Scan-Eagle-Aufklärungsdrohnen, Fliegerbomben, Panzerabwehrlenkwaffen und weiteres Gerät. Kosiniak-Kamysz betonte, Polens Luftverteidigung werde dadurch nicht beeinträchtigt. Gespräche über eine mögliche Lieferung von MiG-29 Kampfjets gegen ukrainische Drohnentechnologie würden fortgesetzt. Voraussetzung sei aber ein tatsächlicher Tausch und keine einseitige Lieferung. Wenige Tage vor dem Jahrestag der Wolhynien-Massaker am 11. Juni warnt Kiew indes vor neuen Spannungen mit Polen. Der Kabinettschef von Ukraine, Staatspräsident Volodymyr Zelensky, Kirill Budanow, sagte, die Spannungen könnten bald einen Höhepunkt erreichen. Er sprach von möglichen Schritten der polnischen Seite, die nach seiner Einschätzung zu einer Eskalation führen könnten. Zugleich wies er Forderungen in Form von Ultimaten zurück. Die Ukraine werde von niemandem ein Ultimatum annehmen, sagte Budanow. Der Streit betrifft die Bewertung der Ereignisse von Wolhynien. Polen spricht von Völkermord an polnischen Zivilisten. Viele ukrainische Stimmen sehen die Gewalt dagegen als Teil eines breiteren polnisch-ukrainischen Konflikts. Und ein Team um die polnische Biochemikerin Katarzyna Adamala hat eine synthetische Zellstruktur geschaffen, die wachsen, sich ernähren und sich teilen kann. Adamala stammt von der Universität Warschau und leitet heute eine Arbeitsgruppe an der University of Minnesota. Die Struktur heißt SpatCell. Sie besteht aus einem mikroskopisch kleinen Wassertropfen mit Lipidmembran, chemischen Substanzen und DNA-Fragmenten mit 36 Genen. Fachleute betonen jedoch, eine echte Lebensform ist SpatCell noch nicht. Der Prototyp kann sich nur über wenige Generationen teilen und nicht weiterentwickeln. Die Forschung gilt dennoch als wichtiger Schritt in der synthetischen Biologie und könnte helfen, die Entstehung des Lebens besser zu verstehen. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Im Streit zwischen Kiew und Warschau um die Geschichte sieht ein früherer polnischer Elitegeneral nur einen Gewinner, den Kreml, und Robert Lewandowski fährt als Designated Player nach Chicago. Mehr unter anderem dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kukla.
Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Polen und der Ukraine wirft der frühere Kommandeur der polnischen Spezialeinheit GROM, General Roman Polko, beiden Seiten mangelnde diplomatische Weitsicht vor. Gegenüber der Tageszeitung Rzeczpospolita betonte er, Diplomatie bedeutet, strategische Ziele nicht mit militärischen, sondern mit politischen Mitteln zu erreichen, also über den unmittelbaren Horizont hinaus zu blicken. Genau daran habe es im Verhältnis zu Kiew gefehlt. Es braucht einen normalen Dialog, strategisches Denken und langfristige Planung statt Ad-hoc-Entscheidungen, sagte Polko. Wären von Beginn an regelmäßige Kontakte gepflegt worden, auch zwischen den Mitarbeitern von Präsident Karol Nawrocki und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky, hätten sich viele Missverständnisse vermeiden lassen. Aufgabe der Diplomatie sei es, schließlich Konflikte bereits im Keim zu ersticken, bevor sie außer Kontrolle geraten. Nach Einschätzung Polkos hat der politische Streit inzwischen auch sicherheitspolitische Folgen. Wenn sich die politische Führung zerstreite, leidet zwangsläufig die militärische Zusammenarbeit, weil sich die Kommandeure an ihren Vorgesetzten orientieren. Dadurch würden gerade jene Bereiche beeinträchtigt, die für die Sicherheit Polens von zentraler Bedeutung seien, etwa der Austausch von Geheimdienstinformationen oder das militärische Know-how der Ukraine im Kampf gegen Russland. Diese Zusammenarbeit müsse unabhängig von politischen Spannungen auf Arbeitsebene fortgeführt werden, forderte der General. Als größten Nutznießer des polnisch-ukrainischen Zerwürfnisses sieht Polko den Kreml. Derzeit gäbe es nur einen Gewinner, Wladimir Putin und die russische Führung, die seit Beginn des Krieges einen gezielten Informations- und Einflusskrieg nach der Doktrin des russischen Generalstabschefs Valeri Gerasimov führe. Ziel sei es, Spannungen anzuheizen, Konflikte zu verschärfen und weitere Einflussagenten zu gewinnen, um eine Entspannung zu verhindern. Russland fürchte vor allem eine enge Zusammenarbeit zwischen Polen und der Ukraine. Wenn wir gemeinsam handeln, sind wir stärker und sicherer, betonte der ehemalige GROM-Kommandeur. Die Regierungskoalition von Ministerpräsident Donald Tusk erlebt nach Einschätzung des Nachrichtenmagazins Wprost ihre bislang schwerste Krise seit der Machtübernahme. Auslöser ist eine Affäre um das Warschauer Südkrankenhaus, die inzwischen zu einer erheblichen Belastung für das Regierungsbündnis geworden ist. Ins Rollen kam der Skandal, nachdem bekannt geworden war, dass ein junger Arzt ohne Facharztausbildung und Lokalpolitiker der Regierungspartei, der 2025 die Notaufnahme des Krankenhauses koordinierte, im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Millionen Zloty verdient haben soll. Hinzu kommen Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Notaufnahme während der Amtszeit des damaligen Leiters David Kacprzyk. Darauf machte unter anderem der frühere Chefarzt und Whistleblower Emil Jędrzejewski aufmerksam, der inzwischen vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt hat. Bereits zuvor hatte das Portal Zero berichtet, im Krankenhaus habe es eine separate Notaufnahme für Politiker der regierenden Bürgerkoalition und deren Familien gegeben, die dort bevorzugt behandelt worden seien. Die Affäre entwickelte sich zunehmend zu einem politischen Problem für die Regierungskoalition. Innerhalb des Regierungslagers wächst der Druck auf Ministerpräsident Donald Tusk, personelle Konsequenzen zu ziehen und insbesondere Gesundheitsministerin Jolanta Sobirańska-Grenda abzuberufen. Ein namentlich nicht genannter führender Politiker des Regierungslagers meint, er wäre überrascht, sollte Tusk Sobirańska-Grenda nicht entlassen. Eine andere Quelle verweist allerdings darauf, dass ihre Ernennung eine persönliche Entscheidung des Regierungschefs gewesen sei. Deshalb sei kaum vorstellbar, dass er sie nun ohne weiteres fallen lasse, schreibt Frost. Die jüngste Affäre um das Warschauer Südkrankenhaus hat auch die Debatte über die Finanzierung des polnischen Gesundheitswesens neu entfacht. Wie die Tageszeitung Fakt unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des Instituts SW Research berichtet, zweifelt eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung daran, dass höhere Krankenversicherungsbeiträge die Probleme des Gesundheitssystems lösen würden. Lediglich 13,7% der Befragten sind der Ansicht, dass eine Anhebung der Gesundheitsbeiträge die Situation im Gesundheitswesen verbessern könnte. Dagegen glauben fast 70%, dass zusätzliche finanzielle Belastung für die Bürger keine grundlegenden Verbesserungen bewirken würde. Weitere über 16% äußerten keine klare Meinung. Robert Lewandowski hat vor wenigen Tagen einen Vertrag beim MLS-Club Chicago Fire unterschrieben. Nach Angaben des Nachrichtenportals Interia soll der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft dort rund 20 Millionen US-Dollar pro Saison verdienen. Die tatsächliche Höhe seiner Bezüge lasse sich allerdings nicht exakt beziffern, da der Vertrag verschiedene Bonus- und Zusatzregelungen enthält. Lewandowski erhält bei Chicago Fire den Status eines sogenannten Designated Players. Dadurch fällt sein Gehalt nicht unter die in der Liga geltende Gehaltsobergrenze. Jeder Club darf maximal 3 Spieler mit diesem Sonderstatus verpflichten. Nach Vertragsabschluss ist Lewandowski der zweitbestbezahlte Spieler der MLS. Nur Superstar Lionel Messi von Inter Miami verdient noch mehr. Ein wesentlicher Teil des Vertrags betrifft zudem Marketing- und Vermarktungsrechte. Anders als die meisten Profis von Chicago Fire erhält Lewandowski einen separaten Marketingvertrag. Solche Vereinbarungen seien nur Spielern von internationalem Spitzenformat vorbehalten. Vergleichbare Modelle gäbe es unter anderem bei Lionel Messi, Seo-Hung Min in Los Angeles und Thomas Müller in Vancouver, erläuterte Finanzdirektor von Chicago Fire, Paweł Szynalik, im Gespräch mit Interia. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick, die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Von Fragen rund um die Sicherheitsarchitektur der NATO nun zur Architektur selbst. Diese besteht nicht nur aus Beton, Ziegeln und Glas. Sie erzählt auch von Ideen, Freundschaften und von politischen Umbrüchen. Eine neue Ausstellung im Architekturmuseum in Wrocław rückt zwei außergewöhnliche Architektinnen des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt, Barbara Brukalska und Helena Sirkus. Über die Ausstellung Interwoven, Barbara Brukalska, Helena Sirkus und die Netzwerke des Modernismus hat mit einer der Kuratorinnen Jakub Kukler gesprochen.
Unser Gast ist Dr. Małgorzata Jędrzejczyk. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Soeben haben das Museum für Architektur in Wrocław und das Pilecki-Institut gemeinsam eine Ausstellung über Barbara Brukalska und Helena Sirkus in Wrocław eröffnet. Stellen wir kurz die zwei Damen vor. Wieso haben Sie sich als Mitkuratorin dieser Ausstellung gerade für diese zwei Persönlichkeiten entschlossen?
Helena Sirkus und Barbara Brukalska sind zwei sehr wichtige Persönlichkeiten der Geschichte der polnischen modernen Architektur. Die sind beide ungefähr so um 1900 geboren und dann haben sie angefangen, ihr berufliches Leben so in 20er Jahren. Sie sind so eingetreten in diesen beruflichen Feld. Und die beiden sind bis späten 60er Jahren aktiv im Bereich der Architektur geblieben. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum wir die Ausstellung über die zwei Protagonistinnen zeigen. Der Hauptgrund ist, dass Barbara Brukalska und Helena Cyrkus, ihr Leben und Werk zeigt und spiegelt auch viele wichtige Ereignisse des 20. Jahrhunderts wider und auch zeigt, wie Geschichte, nicht nur Architekturgeschichte, aber auch wie die Geschichte, polnische Geschichte, sehr stark verflochten ist mit der gesamteuropäischen Geschichte und auch mit Geschichte der modernen europäischen Architektur.
Über die Moderne sprechen wir gleich, bleiben wir aber bei den zwei Figuren. Hatten Architektinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie andere intellektuelle Frauen oder Künstlerinnen in dieser Zeit?
Das ist eine sehr interessante Zeit für Frauen, die professionell im Architekturfeld arbeiten möchten. In 20er Jahren in Polen, das ist ein Moment, wo die Frauen als Absolventinnen der architektonischen Fakultäten auf den Arbeitsmarkt kommen. Und der Weg zur professionellen Arbeit im Bereich der Architektur ist nicht so einfach. Obwohl sie gut ausgebildet sind, müssen sie weiterhin um ihre Positionen kämpfen. Und in dieser Zeit sehen wir interessante Beispiele für Lebensläufe oder für Aktivitäten der Frauen, die versuchen, selbstständig zu arbeiten. Beispiel dafür ist Diana Reiter, eine polnisch-jüdische Architektin, die vor allem in Krakau tätig war. Aber ein anderes Modell von berufliches Leben im Bereich der Architektur sind zusammen, das war eine Zusammenarbeit mit männlichen Partnern. Sehr oft waren das Ehepaare, die zusammengearbeitet haben. Das war der Fall am Beispiel von Helena Cyrkus und Barbara Brukalska. Die haben zusammen mit ihren Ehemännern gearbeitet. Und erst später, Barbara Brukalska, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sie angefangen, als selbstständige Architektin zu arbeiten. Und hat sie nach dem Zweiten Weltkrieg unterstrichen, dass sie getrennt von ihrem Ehemann betrachten werden soll. Das heißt, als eine selbstständige Architektin. Aber am Anfang, in den 20er und 30er Jahren, sowohl Helena Cyrkus als auch Barbara Brukalska, die haben zusammengearbeitet mit ihren Ehemännern.
Wie haben Sie diese Ausstellung aufgebaut? Wollten Sie einfach die Lebenswege, die Lebensläufe der zwei Protagonistinnen nachzeichnen?
Das ist keine biografische Ausstellung. Das ist auch keine monografische Ausstellung im Sinne von einer Ausstellung, die das ganze Werk von Brukalska und Cyrkus zeigt. Unser Fokus von Anfang an lag im Bereich von Netzwerken der Moderne, die wir anhand von Helena Cyrkus und Barbara Brukalska betrachten und erforschen können. Das heißt, wir haben geschaut auf Netzwerke, die Brukalska und Cyrkus gebaut haben. Einerseits, das waren lokale Netzwerke, zum Beispiel Zusammenarbeit mit Volkskünstlerinnen oder Zusammenarbeit mit Handwerker und Handwerkerinnen. Das war der Fall vor allem bei Barbara Brukalska. Sie hat auch lokal sehr starke Netzwerke gebaut. Und andererseits gibt es auch diese kosmopolitischen Netzwerke und die Netzwerke, die über Landesgrenzen hinausgehen. Und Barbara Brukalska, sowohl Barbara Brukalska als auch Helena Cyrkus, die gehörten auch zu einem breiten Netzwerk von Architekten, Stadtplaner, Architekturkritiker, SIAM, das heißt Internationale Kongresse der modernen Architektur. Und die beiden Architektinnen, die waren Teil von diesem Netzwerk. In der Ausstellung gucken wir, wie der Austausch zwischen Protagonisten und Protagonistinnen innerhalb von SIAM-Netzwerk aussah. Nicht nur professioneller Austausch, aber auch persönliche Kontakte. Und wie diese Netzwerke sozusagen die Probe der Zeit erhalten haben oder wie die Netzwerke, die internationalen Netzwerke von Architekten, Architektinnen, gemeinsam moderne Sprache der Architektur entwickeln wollten, wie diese Netzwerke haben geholfen in sehr turbulenten Zeiten und in Krisen. Wie haben diese Netzwerke geholfen oder wie haben diese Netzwerke unterstützt sich gegenseitig? Das ist sehr sichtbar, vor allem während des Zweiten Weltkrieges, als viele wichtige Persönlichkeiten von Siam-Netzwerk, also zum Beispiel Walter Gropius, setzen sich dafür ein, Helena und Szymon Syrkus während des Zweiten Weltkrieges zu helfen, Szymon Syrkus aus Konzentrationslager Auschwitz rauszuholen. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg kann man sehen, wie geopolitische Situation spiegelt sich auch wieder in den persönlichen, aber auch beruflichen Kontakten zwischen Helena Syrkus und zum Beispiel Walter und Isaac Gropius, die sehr eng befreundet waren. Aber aufgrund von politischen, persönlichen Entscheidungen von Helena Syrkus, die sehr stark auf der Seite von Kommunismus sich erklärt hat und hat sie auch ihre Sprache geändert. Sie hat ihre Sprache geändert und hat sie die sozialistische Ideologie übernommen. Und das war ein wichtiger Bruch für diese sehr enge persönliche, aber auch berufliche Relation und Beziehung zwischen Helena Syrkus einerseits und andererseits Ise und Walter Gropius. Also die Ausstellung zeigt nicht nur das Leben und das Werk von Helena Syrkus und Barbara Brukalska, sie zeigt vielmehr ein Teil, ein Kapitel der Architekturgeschichte, die nicht unbedingt so oft in architekturhistorischen Büchern vorkommt oder wird nicht so oft erforscht, aber sagt auch viel über die Dynamik und über Austausch zwischen Menschen, die Architektur im 20. Jahrhundert geschaffen haben.
Wo kann man Spuren der beiden Architektinnen im öffentlichen Raum finden?
Die waren vor allem in Warschau tätig. Die beiden Architektinnen waren sehr stark verbunden mit Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, also Warschauer Wohnungskooperativ. Sie haben beide entwickelt die Idee von einer neuen Wohnsiedlung. Eine Wohnsiedlung, die auch berücksichtigt die Bedürfnisse von Menschen, die aus Arbeiterschicht kommen, Wohnungssiedlungen, die versuchen auch kleine Größe von Wohnungen und sehr schlichte Ausstattung, versuchen kompensieren mit grünen Bereichen, mit öffentlich zugänglichen grünen Bereichen zu kompensieren, versuchen auch Orte schaffen, wo zwischenmenschliche Kontakte stattfinden können. Und sie waren vor allem tätig im Bereich von Żoliborz in Warschau. Obwohl man muss auch unterstreichen, dass Barbara Brukalska war viel mehr im Architekturbereich unterwegs, im Sinne von Entwerfen und Bauen. Helena Syrkus, die natürlich auch gebaut hat und Entwürfe gemacht hat, aber sie hat sich viel mehr eingesetzt im Bereich des theoretischen Diskurs, viel mehr als Barbara Brukalska. Aber die Wohnsiedlungen, die in Żoliborz entstanden sind, oder die Wohnsiedlungen Koło 2 in Warschau von Helena und Szymon Syrkus, sind sehr wichtige Beispiele von den Aktivitäten im Bereich der Architektur von beiden Protagonistinnen.
Die Ausstellung in Wrocław wird von zeitgenössischen Arbeiten, zeitgenössischen Werken ergänzt. In welchem Zusammenhang stehen diese Werke zu den Arbeiten oder zu den Lebenswegen von Brukalska und Syrkus?
Die beiden Werke kommentieren die Inhalte, die wir zusammen mit Aleksandra Kędziorek, mit Kuratorin, in der Ausstellung präsentieren wollten. Einerseits haben wir eine Klanginstallation von Barbara Kinga Majewska, eine Komponistin, eine Musikkünstlerin, und andererseits haben wir eine Textilarbeit von Alicja Bielawska. Die Klanginstallation erzählt über Sprache als wichtiges Mittel der Architektur. Sprache, die geschrieben wird, aber auch Sprache, die in verbaler Form existiert und ermöglicht Austausch zwischen Menschen, ermöglicht Transfer von Ideen, von Konzepten. Aber andererseits, Barbara Kinga Majewska in ihrer Arbeit erzählt auch über die Unvollständigkeit der Archiven. Und wie heutzutage, wenn wir an so einer Ausstellung arbeiten und suchen wir nach Archivmaterialien, sind wir mit der Situation konfrontiert, dass wir wissen, die Archive nicht vollständig sind. Einerseits wegen des Zweiten Weltkrieges und Verluste, andererseits weil einfach nicht alles erhalten geblieben ist oder ist verstreut durch die Welt. Und Barbara Kinga-Majewska bringt zusammen Wörter oder Klänge, die auch in Audioaufnahmen vorkommen, Audioaufnahmen oder Interviews mit Barbara Brukalska und Helena Cyrkus, und bringt zusammen diese Klänge oder diese Wörter und deckt überein die Aussagen von beiden Architektinnen. Also die Arbeit von Barbara Kinga-Majewska ist über Sprache als wichtiges Werkzeug der Architektur und als ein wichtiges Komponent von Architektur und von Austausch zwischen den Personen, die Architektur geschaffen haben. Das Werk von Alicia Bilawska ist eine Textilarbeit in Jacquard-Technik. Die Technik ermöglicht, zwei Seiten von einem Textil zu bekommen, die gleich wichtig sind. Es gibt kein vorne und hinten. Die beiden Seiten sind vorne sozusagen. Also man kann auf dieses Werk von einer Seite gucken oder von der anderen Seite gucken. Und je nachdem, wo wir stehen, bekommen wir ein anderes Bild. Diese Möglichkeit, zwei Seiten zusammenzubringen, ist für uns ein Stück weit eine Metapher für Erzählen und für Narrativen in Architekturgeschichte. Wir haben die Narrativen, die dominierend sind oder die wichtiger sind, die prägend sind für den architektonischen Diskurs oder wie wir die Historiografie der Moderne betrachten. Aber wenn wir aus anderen Blickwinkel gucken, bekommen wir eine andere Erzählung, die vielleicht nicht so präsent ist, nicht so dominant ist, aber viel auch über die Architekturgeschichte sagen kann. Und Alicia Bilawska zeigt uns, dass wir unser Blickwinkel vielleicht manchmal ändern können, damit wir etwas mehr erfahren können und etwas mehr sehen können. Außerdem in dieser Arbeit Alicia Bilawska verbindet auch Motive, Elemente aus den Entwürfen von Barbara Brukalska und Helena Cyrkus und übersetzt diese Motive auf die Technik von Jacquard und nimmt diese Motive aus dem Bereich der Architektur und zeigt sie als etwas, was mehr universelle Bedeutung hat, als etwas, was verbunden werden kann, als etwas, was die Menschen mit der Umwelt verbindet.
Wenn Sie also gerade Pläne für die Sommerferien machen, binden Sie Wrocław in diese Planung ein und besuchen Sie die Ausstellung über Barbara Brukalska und Helena Cyrkus im Museum für Architektur in Wrocław. Dr. Małgorzata Jędrzejczyk, Mitkuratorin dieser Ausstellung, vielen Dank.
Vielen Dank.
Über die Ausstellung Interwoven Barbara Brukalska, Helena Cyrkus und die Netzwerke des Modernismus hat mit der Kuratorin Małgorzata Jędrzejczyk Jakub Kukla gesprochen. Die Ausstellung ist noch bis zum 4. Oktober im Architekturmuseum in Wrocław zu sehen. Und das war's auch schon für heute. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingsau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.